Hallo, ich bin Juliane Eberwein, schön, dass du dabei bist. Heute bei Alpha und Omega geht es um einen Ort, den die meisten nur von außen kennen, das Gefängnis. Mein heutiger Gast, Pavel Stepp aus Ostfildern, ist evangelischer Seelsorger in der JVA Stuttgart-Stammheim. Jeden Tag begegnet er dort Menschen hinter Gittern. Er hört ihre Sorgen und Nöte und zeigt ihnen Wege in ein Leben ohne Straftaten. Wie er das macht und welche Begegnungen ihn besonders bewegen, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Pavel Stepp. Pavel, was war das für ein Moment, als du das erste Mal ein Gefängnis von innen gesehen hast, das erste Mal ein Gefängnis betreten hast? Erinnerst du dich dran?
Ja, das war tatsächlich vor 10 Jahren fast. 7 Jahren, okay. Und da habe ich den Gefängnisseelsorger damals besucht und seine Arbeit begleitet. Und als ich rein bin, dann war da so ein beklemmendes Gefühl. Das heißt, man ist von Mauern umgeben, man ist von Stacheldraht umgeben, man ist von Gittern umgeben und es hat sich sehr, sehr unheimlich angefühlt.
Und trotzdem hast du dich ja entschieden, dann selbst Gefängnisseelsorger zu werden. Das ist heute dein Arbeitsplatz. Wie das genau dazu gekommen ist, darüber sprechen wir später noch. Nimm uns mal mit rein, wie sieht denn so ein typischer Alltag von einem Gefängnisseelsorger aus? Was machst du den ganzen Tag?
Also als erstes hole ich meinen riesen Schlüsselbund ab und lasse mein Handy und meine Wertsachen in einem Schließfach. Und dann gehe ich durch ganz viele Türen durch. Ich habe tatsächlich mal geschaut, um einen Weg, den man normalerweise nicht im Gefängnis zurücklegen würde in 3 Minuten, brauche ich dort 15, weil ich einfach von A nach B 10 Türen auf- und zuschließen muss. Und dann gehe ich in mein Büro, dann checke ich die Mails und dann nehme ich die Anträge mit. Da sind Anträge, die die Gefangenen schreiben, die mit mir reden wollen und schaue, wen ich heute besuche. Beziehungsweise habe vielleicht von gestern noch ein paar Anträge und dann geht's los. Und dann besuche ich die Gefangenen auf der Zelle, auf dem Arbeitsplatz, wo sie sind vielleicht, und schaue, wer da ist oder wer vielleicht außerhalb ist und führe Gespräche.
Das heißt, dein Arbeitsalltag besteht vor allem aus Gesprächen, wenn ich das richtig verstanden habe?
Kann man so sagen. Natürlich haben wir auch noch eine Gruppe. Ich habe eine Bibelgruppe am Dienstag mit den schweren Jungs, hat mir meine Dekanin gesagt. Und am Mittwoch spiele ich dann Fußball mit den Jugendlichen, so einfach so eine Stunde. Und Gottesdienst haben wir im Wechsel mit meinen Kollegen. Das heißt, ich bin normalerweise alle 3 Wochen dran und habe dann 4 Gottesdienste am Wochenende.
Wenn du sagst, du führst viele Gespräche, mit welchen Anliegen kommen denn die Insassen zu dir? Was wollen die besprechen?
Es gibt ganz, ganz viele Themen. Vor allem ist Thema Familie, Kontakt zu der Familie. Was passiert jetzt, die Ungewissheit, wann kommt der Haftbefehl genau, was ist mir vorgeworfen, wie kommt es raus, wie ist die Zukunft, ich bin noch gar nicht schuld und so weiter und so fort. Also total unterschiedlich bis hin, was mache ich hier, warum bin ich hier gelandet. Und auch Jungs, wir haben ja Männer nur dort, die dann sagen, okay, ich habe jetzt Zeit, darüber nachzudenken, wie ich bisher gelebt habe und wie ich es nicht mehr machen möchte. Und dann kommt ganz oft auch die Frage nach, wer bin ich, woher komme ich, wo ist Gott, was habe ich mit ihm zu tun oder eben nicht. Das sind natürlich auch die Themen.
Was würdest du denn sagen, was die Jungs, wie du sie nennst, am meisten belastet?
Also dieses Abgesperrtsein und nicht wissen, wie, was, wann passiert. Also das sind so die Punkte, weil man sitzt da, sie machen sich auch den ganzen Tag Kopf. Wann geht's los? Wie viele Jahre sind es? Weil meistens wird auch mehr vorgeworfen, als nachher dann tatsächlich belegt wird und dafür verhaftet, nicht verhaftet, verurteilt wird. Aber die wissen das oft gar nicht, was auf sie zukommt. Und diese Ungewissheit, die plagt sie ständig. Und dann, wie geht's der Familie, Mama, Papa, Kinder, Frau? Oft sind das Leute aus dem Ausland. Und die Familienmitglieder wissen gar nicht, dass sie inhaftiert sind. Und dann ist die Sorge, wie mache ich das? Mhm. Haben die genug Geld, weil er der einzige Alleinverdiener war und Geld nach Hause geschickt hat und jetzt auf einmal im Gefängnis sitzt? Also das sind so diese Dinge, die sie beschäftigen ganz da.
Und müssen die Insassen schon was von diesen Dingen, die sie mit dir besprechen wollen, in diesen Antrag mit reinschreiben oder ist das anonym?
Genau. Also das ist praktisch das Stärkste bei uns Seelsorgern, dass alles, was besprochen wird, Wirklich alles. Ja? Wenn er mir sagt, zweiter Baum links liegt die Leiche, dann bleibt das zwischen uns. Das heißt, es ist vom Kirchengesetz her und vom Gesetzgeber her sind die Seelsorger so geschützt, dass wirklich alles zwischen dem Seelsorger und dem Gefangenen bleibt. Und das ist Alleinstellungsmerkmal, das hat sonst keiner im Haus.
Und alle ermöglicht vermutlich die Arbeit ja auch
genau.
erst. Ne?
Und die können dann tatsächlich alles erstmal von der Seele reden. Und oft heißt es dann, Step, endlich konnte ich alles mal, ohne dass ich denken muss, das wird gegen mich verwendet, bei ihnen loswerden.
Wie hoch ist denn der Bedarf an Gefängnisseelsorger?
Okay, also wir kommen der Arbeit nicht hinterher. Ich habe tatsächlich jetzt vor ein paar Wochen, ich hole jeden Tag meist oder einer der Kolleginnen, der zuerst kommt, holt die Post im Postfach und da liegen die Anträge dann. Und vor 2 Wochen habe ich jetzt mal einen geholt, das war 2 Tagespost. Da waren über 100 Anträge, also 100 Menschen, die mit uns sprechen wollten. Das heißt, egal wie schnell ich arbeiten würde, das würde ich niemals in einer Woche wahrscheinlich schaffen. Das heißt, der Bedarf ist enorm und die Erleichterung nach den Gesprächen ist auch ganz oft verbalisiert und diese Wertschätzung, die ich da bekomme, ist wahnsinnig.
Also jetzt sprichst du gerade von Wertschätzung. Gibt es da auch Angst? Also gibt es Momente, wo du im Knast bist und Angst hast? Das ist ja schon ein spezieller Arbeitsplatz.
Nee. Ich war noch nie so sicher und geschützt wie im Knast.
Okay, ich glaube, das musst du erklären.
Mehrere Punkte. Erstens habe ich ein PNG. Das ist ein Personennotfallgerät. Das ist ein Funkgerät, das an meinem Gürtel meistens dran ist. Und das zeichnet meinen Weg auf. Das heißt, an der Wache wissen sie immer, wo ich mich bewege. Das ist das Erste. Das Zweite, da ist ein Knopf dran. Wenn ich den drücke, dann sind auf einmal alle Beamten, die in der Nähe sind, da. Es sind dann 50 Leute auf einmal im Gang, wenn was ist. Und drittens, das Wichtigste ist, dass die Insassen mich so beschützen und behüten, dass man das gar nicht vorstellen kann. Ich komme auf ein Stockwerk. Es ist Freizeit, das heißt, die Türen sind offen und die Gefangenen können sich in ihrem Flur frei bewegen für 1,5 Stunden oder 1 Stunde. Und ich komme da rein und dann kommt ein neuer Gefangener, den ich noch nie gesehen habe und der kennt mich auch nicht. Ich bin meistens auch zivil angezogen wie jetzt und habe ein Namensschild einfach, da steht dann Kirche, Pavel Stepp. Ja. Und er kommt auf mich zu, so ein bisschen wahrscheinlich noch auf Entzug von Drogen oder so, hey, wer bist du denn? Und dann stehe ich da, also kein Problem. Und ein Gefangener, der ein bisschen weiter steht, sagt, hey, pass auf, das ist unser Pfarrer, okay? Das heißt, ich bin da so safe, wie ich noch nirgendwo safe war.
Ich verstehe, okay. Lass uns noch mal deine Arbeit schauen. Also du führst Gespräche, das war der eine Part. Man kann bei dir aber auch Bücher ausleihen und du verleihst auch Bibeln. Die hast du in verschiedenen Sprachen. Wie oft kommt denn das vor, dass da jetzt einer von den Jungs kommt und sagt, so, ich brauche jetzt meine Bibel?
Ständig. Also ich verteile am Tag mindestens 5 bis 10 Bibel, je nachdem wie der Tag ist. Also es sind Neue Testamente und die habe ich tatsächlich in allen Sprachen, beziehungsweise in allen Sprachen, die man normalerweise hat. Einmal hat mich einer gefragt, ob ich eine Bibel oder Neues Testament in Tamil habe. Ich dachte, was ist Tamil? Habe ich noch nie gehört und weiß nicht mal, in welches Land das gehört. Ja. Hatte ich tatsächlich keins. Und dann habe ich praktisch einen Kontakt, der dann die Bibel mitbringt. Und dann habe ich gesagt, wir bräuchten wieder in Tamil welche. Und dann hat er mir ein Packen in Tamil gebracht. Das heißt, ich habe von A bis Z einen Schrank mit allen möglichen Sprachen und dann kriegt jeder in seiner Sprache ein Neues Testament. Und dann sind sie natürlich dankbar.
Also weißt du, wenn du mir das jetzt so erzählst, wenn ich mir ein Gefängnis vorstelle, dann fällt mir das ein bisschen schwer, mir das vorzustellen, dass genau dort so die Nachfrage nach Bibeln so groß ist. Wie erklärst du dir das, dass, ja, dass da so ein Wunsch da ist, die Bibel zu lesen?
Ja. Ich glaube, das liegt daran, wenn der Mensch auf sich selbst geworfen wird. Ja, und wenn man 23 Stunden allein auf der Zelle ist, ja, es kann natürlich sein, dass man in eine 4-Mann-Zelle kommt oder eine 2-Mann-Zelle am Anfang, die ersten Tage in der Quarantäne. Und dann kommt man meistens in eine 1-Mann-Zelle oder vielleicht eine Mehrmann-Zelle, aber davon gibt es wenige. Und man ist 23 Stunden mit sich selbst alleine auf der Zelle. Da kommst du in die tiefsten Abgründe der Persönlichkeit, des Lebens und des Denkens und sonst was. Und jeder, zumindest habe ich das bis jetzt immer so die Spiegel bekommt es, wenn er ganz unten angekommen ist und überhaupt keine Möglichkeiten hat, einen Ausweg selber irgendwie zu kreieren, zu finden, kommt immer zu Gott. Immer. Und er sagt dann, okay, Gott, jetzt bin ich da, Türen sind zu, alles ist zu, wer bin ich, woher komme ich, was mache ich? Und dann ist der Bedarf nach einem Menschen, der mit diesem Gott zu tun hat, größer als das, was ich draußen als Gemeindemitarbeiter erlebt habe.
Denkst du, das hängt dann auch damit zusammen, dass eure Gottesdienste Sonntag 7.30 Uhr, also nur noch mal so, wann das stattfindet, dass die auch rappelvoll sind?
Ja.
Ist das der Grund dafür?
Es gibt natürlich mehrere Gründe. Man muss ja natürlich ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Es gibt viele Menschen, ein Drittel vom Gottesdienst verstehen kein Wort Deutsch.
Warum kommen die dann?
Genau. Oft ist es so, dass der Gottesdienst der Umschlagplatz ist für alle Stockwerke, da sehen sie sich zum ersten Mal. Sonst sind sie alle getrennt, das heißt, wenn sie draußen sind im Hof, dann ist erst das OG Süd, haben dann zwei Stunden später erst das OG Nord und somit haben sie nie miteinander zu tun, außer wenn sie am Fenster rumschreien miteinander. Das passiert ganz oft, die Kommunikation geschieht am Fenster. Und jetzt kommen sie in einen Gottesdienst, wo sie alle Stockwerke zusammen auf einmal sich sehen können. Und da ist natürlich Kommunikation. Oft hat man gesagt, werden auch Dinge übergeben, auch Drogen übergeben und solche Geschichten. Das war einer der Gründe. Allerdings hat Corona das komplett anders gemacht, denn man musste ganz viel Abstand halten. Die Stühle standen 1,50 Meter oder wie viel waren es damals, auseinander. Und somit hat sich das eigentlich gelegt. Ja. Aber auch wenn sie die Sprache nicht verstehen und nicht nur Kommunikation mit den Leuten wollen, sehe ich auch, dass eine religiöse Sehnsucht da ist.
Ja.
Das heißt, die wollen in einen Raum kommen, wo ein, zwei Ikonen sind vielleicht,
und
Kerzen stehen und schön beleuchtet ist, ein Altar da ist, also ein sakraler Raum, also was Heiliges, was sie anzieht.
Ja.
Erstens. Und zweitens, diese ganze Atmosphäre, Dasein, vielleicht auch Abwechslung und so weiter, aber allein mit Gott reden und den Menschen, der da vorne was macht, sehen und wissen, es geht um Gott, macht auch was aus, denke ich.
Und sind die Gottesdienste so ähnlich, wie wir das jetzt von anderen Gemeinden auch kennen?
Ja, weil in anderen Gemeinden sind die auch alle total unterschiedlich.
Wie läuft der denn ab bei euch?
Genau. Also der Gottesdienst hat immer 45 Minuten und da sind tatsächlich nicht nur ein Gottesdienst, sondern fünf, weil wir für jedes Haus einen Gottesdienst halten müssen, damit sie nicht häuserübergreifend gemischt werden. In Untersuchungshaft gibt es oft Trennungen, der darf nicht mit dem, sonst tauschen sie sich aus und wer weiß, was das für einen Fall zu tun hat oder so. Oder Feinde, die dürfen auch nicht. Und somit haben wir fünf Gottesdienste. 45 Minuten. Leicht abgespeckte Liturgie, aber tatsächlich, so wie man das im klassischen Gottesdienst draußen sieht, man hat schon was. Und dann kurze Predigt, weil mehr als 15 Minuten kann der Mensch eh nicht begreifen oder ergreifen. Und ich bringe eine Gitarre mit, das heißt, ich singe dann. Manchmal ist ein Musiker da von den Gefangenen und dann gibt es, wir beten zusammen Psalm. Wir beten das Vaterunser, es gibt ein Predigt, es gibt zwei, drei Lieder, die ich mitbringe, die wir zusammen singen, entweder mit USB-Begleitung oder eben Gitarre.
Was denkst du denn, wie diese Arbeit, die du machst, den Häftlingen helfen kann, in Zukunft ein straffreies Leben zu führen?
Also das ist natürlich sehr hochgegriffen, straffreies Leben. Ist, also ich führe kein straffreies Leben, ich habe vor kurzem einen Strafzettel bekommen. Aber tatsächlich sehe ich auch, dass es einen Einfluss aufs Leben hat, einen positiven Einfluss. Und zwar, wenn Sie erstens einen Menschen erleben, der tatsächlich Interesse an der Person hat. Das heißt, ich nehme mir Zeit, ich höre zu und es wird auch gespiegelt, dass es echt ist. Dass ich wirklich ein echtes Interesse an Ihnen habe. Und dann fragen Sie und dann ist ein Mensch da, der geholfen hat und der hat mit diesem Gott zu tun. Warum ist er hier? Und dann lernen sie mich ja ein bisschen kennen, dass ich nicht schon immer irgendwie religiös war oder sonst noch was. Ein bisschen, dass ich als Soldat bei einer Spezialeinheit war und so weiter. Und dann ist das Interesse groß. Was ist, wie ist das? Wie sind Sie denn so geworden? Wie konnten Sie dann so ein guter Mensch, sagen Sie immer, werden? Und dann sind wir voll im Gespräch. Und das hilft Ihnen nochmal, einen Rahmen für Ihr Leben zu haben, Werte zu bekommen, die ich natürlich durch den Gottesdienst, durch die Bibel mitbringe und ich habe sehr viel Feedback, dass das Leben sich dann tatsächlich 180 Grad manchmal wendet. Dass einer zum Beispiel, an den ich jetzt gerade denke, von einem Berufsverbrecher jetzt ein normales Leben führt, ohne dass er jetzt Einbrüche tut und so weiter und hilft Menschen und arbeitet sogar in der Gemeinde irgendwo mit.
Wie schön.
Und ein ganz anderes Leben führt.
Wie bist du denn Gefängnisseelsorger geworden?
Boah, das ist eine lange Geschichte, wir machen es kurz.
Ja.
Genau, also ich bin in der Sowjetunion geboren, da durfte man überhaupt nicht glauben. Das war Kommunismus und meine Lehrerin hat mir immer gesagt, darfst du nicht, du, weil ich einmal in Gottesdienst mit meiner Mama war. Und hier ist meine Mama dann irgendwann mit der, als ich Teenie war, in Gottesdienst gegangen, hat uns mitgenommen und das waren meine ersten Berührungspunkte. Aber ich bin dann Multikulti aufgewachsen, Hauptschule, Deutsch lernen und so weiter. Das heißt, ich habe ähnlichen Hintergrund wie viele Gefangene bei mir. Und bin dann zur Bundeswehr, weil ich Schulen abgebrochen habe und so. Und in dieser Zeit habe ich immer nach einem Sinn gesucht, nach einer Erfüllung, dass ich innerlich ausgefüllt bin. Das habe ich nirgends gefunden, auch nicht bei der Bundeswehr nennt. Und dann habe ich auch über meine Frau zum Glauben gefunden oder wieder zum Glauben gefunden, weil in den Teenie-Jahren habe ich es ja schon erlebt. Und dann war irgendwann mal so ein Herzensruf da, als ich mit Gott klar war, voll den Menschen zu dienen. Und dann bin ich erstmal in vollzeitlichen Dienst und habe Jugendarbeit gemacht, Religionsunterricht. Aber weil ich eben diesen Background habe mit den Jungs, also viele meiner Freunde sind auch kriminell damals geworden, die damals auch aus der Sowjetunion und so kamen, dass ich schon immer irgendwie so ein Herzensanliegen für Menschen habe, die so eine Schwierigkeit haben. Und dann ist irgendwann mal eben die Stelle in Stammheim ausgeschrieben worden und ich habe erstmal gezuckt, habe mich aber dagegen entschieden, weil ich zu großen Respekt vor der Aufgabe hatte. Und 3 Jahre später, so sehe ich so, dass Gott mich dann nochmal bewegt hat, ist die Stelle nochmal ausgeschrieben worden und ich habe mich dann tatsächlich dafür entschieden hinzugehen und dann war das tatsächlich wahnsinnig vorbereitet auch von Gott, dass die Stelle 100% für mich gepasst hat.
Was würdest du denn sagen, was sind denn die größten Irrtümer, die so da draußen bezogen auf die JVA Stammheim oder auch allgemein auf Gefängnisse rumgeistern?
Jeder hat vielleicht schon mal eine Szene aus dem Film gesehen, irgendwo man kommt ins Gefängnis und dann sind irgendwelche Tiere, die einen zerfleischen wollen und so weiter. Und das stimmt gar nicht. Also das sind ganz normale Menschen. Ich habe, als ich dahin kam, dachte ich, sind alle so aufgepumpte Menschen, wo man aufpassen muss, weil die alle stabil sind und auf Kampf aus sind. Und wenn was ist, dann gibt es überhaupt nicht.
Ja.
Da sind Leute und die meisten sind tatsächlich, bin ich breiter als die meisten dort, sage ich. Und sind total liebe Menschen, verzweifelte Menschen und so weiter. Und dass da jeden Tag Streit und Abstechen und Schlägereien, ist überhaupt nicht der Fall. Jeder achtet darauf, dass er einigermaßen ruhig das Ganze hinter sich bringt und so weiter. Nur die Jugendlichen, die machen natürlich immer Trara, aber das sind die Hormone, die spinnen. Das ist das eine. Und das zweite, dass es so meistens so runtergekommen ist und man in so einem Loch sitzt und Wassertropf von der Decke und die Rohre sind irgendwie alle voller Rost und so weiter. Das stimmt nicht. Das ist, man hat ein Bett, man hat eine Toilette und so weiter.
Du hast uns jetzt einen guten Einblick gegeben in die JVA Stuttgart-Stammheim. Wir schauen uns mal noch eine andere JVA an, und zwar den Alltag einer Gefängnisseelsorgerin dort. Die wurde von einer Kollegin vom Evangelischen Medienhaus Stuttgart vor ein paar Jahren mit Fotokamera und einem Mikrofon begleitet. Die Gefängnisseelsorgerin heißt Susanne Büttner und wir haben einen kurzen Zusammenschnitt über ihre Arbeit dort zusammengestellt.
Manchmal ist es schon eine Hilfe, dass jemand weiß, ich komme immer wieder mal und frage nach, ich übersetze einen Brief, ich gehe mit der Person in die Kirche. Also einfach, dass jemand ein offenes Ohr hat. Natürlich wollen nicht alle was von Kirche wissen. Viele waren draußen überhaupt nicht kirchlich, die meisten sogar. Wir versuchen aus den Situationen auch, sag ich mal, so traurig die zu sein scheinen, immer noch so das an Leben rauszuholen, was da ist. Weil natürlich ist meine Aufgabe auch, die Menschen zu stärken, ihre Ressourcen freizulegen, ihnen Mut zuzusprechen. Es gibt manchmal schon auch Situationen, wo ich selber persönlich an eine Grenze komme. Es gab ja auch mal eine Frau, die wegen Menschenhandels inhaftiert war. Und da ging es mir schon so, dass ich merke, da komme ich jetzt an eine Grenze. Also wenn ein Mensch wirklich ganz dezidiert am Leid anderer noch Geld verdient hat, da musste ich mich schon innerlich so nochmal drauf einstellen und sagen, ich muss es erstmal aushalten, dass ich das jetzt auch nicht nachvollziehen kann. Ich sage das manchmal auch meinem Gegenüber, weil ich das, sage ich mal, dann ehrlich finde und dann kann sich das Gegenüber auch damit befassen.
Wenn Sie den Film, wenn du den Film jetzt siehst, wie geht's dir dann, wenn du die Aussagen von Susanne Büttner hörst? Siehst du das ähnlich?
Ja, kann ich sehr gut mit unterschreiben. Und was mich jetzt auch bewegt hat, als sie gesagt hat, der eine Fall, der sie so bewegt hat, das gibt immer wieder Dinge, die mich auch bewegen, wo ich dann denke, stimmt, da ist eine Person, die hat solche Dinge getan, kann man sich gar nicht vorstellen. Und da ist gut, wenn man einfach da ist und tatsächlich ein bisschen Stütze gibt, dass man ermutigt, dass man auch da ist und die Person kann so ein bisschen die Schuld abladen vor Gott und ja.
Erinnerst du dich an einen Fall, wo du gemerkt hast, das ist für mich schwer auszuhalten, dazu zu hören?
Ja, das war ein monströser Fall tatsächlich. Ich gehe meistens ins Gespräch, ohne dass ich jetzt die Akte gelesen habe und weiß ganz genau, was da angestellt wurde, sondern ich gehe rein und versuche die Person einfach frei reden zu lassen und ohne irgendwelche Vorbehalte. Das ist so mein Ansatz. Und einmal bin ich tatsächlich auch wieder so. Ich habe zwar gewusst, dass es eine sexuelle Straftat war, bin dann rein. Und dann hat er angefangen zu erzählen und es wurde immer krasser. Und ich habe gedacht, okay, also jetzt schaffe ich das oder schaffe ich das nicht. Und dann habe ich innerlich kurz eine Entscheidung treffen müssen, breche ich das jetzt ab und sage, okay, Moment mal, da müssen wir mal vielleicht ein anderes Mal drüber reden. Oder zeige ich ihm, dass ich jetzt total entsetzt bin, was macht das mit ihm? Ob er sich dann daran tatsächlich freut und sagt, jetzt habe ich den und den Fall nochmal rekonstruiert und sich vielleicht da nochmal gut fühlt dabei, weil das sein Ding ist. Oder arbeite ich weiter mit ihm? Ich habe mich dafür entschieden, dass ich tatsächlich innerlich zwar ein bisschen schockiert war, aber äußerlich gesagt habe, okay, und weiter mit ihm gesprochen habe. Aber Fakt ist, dass dieser Fall, wenn man mich fragt, was war so das, wo du am schlimmsten überrascht wurdest, das war der Fall tatsächlich. Später habe ich dann die Akte gelesen und tatsächlich hat es gestimmt, weil ich kurzzeitig gedacht habe, erzählte mir jetzt irgendwelche Märchen, weil das so entsetzlich war, aber das war tatsächlich so.
Woher weißt du denn in dem Moment, wie du dich richtig verhältst?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich bin da immer auf Gott angewiesen, das ist ganz klar. Und so sehe ich meine Arbeit auch, dass nicht ich dahin gehe und jetzt mit dieser Person rede, sondern tatsächlich die Person in erster Linie mit Gott reden möchte und ich bin nur jemand, der ein bisschen dabei ist und behilflich ist. Und ich rechne damit, dass Gott mich da auch lenkt. Und bis jetzt war das tatsächlich so, dass ich Gedanken hatte, Entscheidungen schnell getroffen habe oder Dinge gesagt oder verstanden habe, wo ich selbst überrascht war und habe gedacht, wow, wie funktioniert das? Und da bin ich total auf Gott angewiesen.
Ist das auch so der Schlüssel, dann die Tat nicht über den Mensch zu stellen? Oder wie machst du das?
Also das versuche ich auch. Das ist eine Vorentscheidung, dass ich sage, ich gehe dahin. Und die Tat ist erstmal in erster Linie unwichtig. Ich möchte die Person kennenlernen und schauen, was er sagt. Und dann schaue ich mal, ob die Tat mit einbezogen wird oder nicht. Und meistens klappt es. Am Anfang, wie gesagt, solche Sexualstraftäter oder so, da habe ich einen größeren Respekt gehabt als jetzt von einem Bankräuber oder Dealer oder sowas. Da dachte ich, gut, das passt. Weil ich meine Kumpels waren auch so. Aber da und mit der Zeit mehr und mehr merke ich, jeder Mensch ist zu allem fähig. Und wer weiß, wenn ich am falschen Ort, zur falschen Zeit, mit falschem Gemütszustand oder vielleicht sogar mit irgendwelchen Rauschmitteln wäre, wozu ich fähig wäre. Und das gibt mir nochmal so einen Respekt vor dem Menschen, der ist gestolpert und ich hatte das Glück, dass ich da vorbewahrt wurde.
Wie gehst du denn dann mit Wiederholungstätern um, also Menschen, die einmal da waren, die du begleitet hast, die entlassen werden und dann wieder im Gefängnis landen? Was machst du da?
Unterschiedlich. Bei manchen ist die Hoffnung dann so gewesen, die haben das Leben anscheinend schon verstanden und es funktioniert. Und ein Jahr, ich habe Kontakt manchmal zu den Jungs, die dann auch entlassen werden oder in ein anderes Gefängnis gehen, schreiben sie Briefe oder Karten und so. Man merkt, dass da schon eine Beziehung da ist, auch wenn es nur ein paar Monate sind, die man in Stammheim verbringt. Aber wenn dann jemand wiederkommt, wo bei der Person, wo man dachte, ah, der schafft es vielleicht, dann war schon innerlich so eine leichte Enttäuschung da. Ne? Und dann musste ich mich wieder herden und sagen, wer bin ich hier? Bin ich jemand, der herkommt und die Menschen verändern möchte und die Hoffnung hat, dass die alle nachher dann friedlich, sozial engagierte Menschen werden? Oder bin ich hier, der diesen Moment mit diesem Menschen gehen kann und Kleinigkeiten eventuell sich verändern können? Und somit ist es mittlerweile etwas leichter. Aber bei manchen ist es so, dass man weiß, dass er kommt. Er war schon 7-mal da, dann wird auch zum 8-mal da kommen. Dass man, wenn dann bei der Konferenz wieder gesagt wird, ah, der Herr so und so ist da. Ach, schön. Und hat er wieder so gestartet wie letztes Mal? Ja, ja, genau. Also unterschiedlich. Je nachdem, was, wie und was man erwartet hat vielleicht.
Glaubst du, dass die Häftlinge in der JVA Stammheim unseren Talk hier sehen? Und wenn ja, wie werden denn die Reaktionen darauf ausfallen?
Ja, Grüße an Stammheim. Ah, die Jungs haben mich tatsächlich schon gefragt, wann das ausgestrahlt wird. Und die haben tatsächlich auf der Zelle die Möglichkeit, Regio TV zu schauen. Mhm. Und die werden auf jeden Fall schauen. Die fragen schon wann. Ich habe ja die Zeiten zugeschickt bekommen. Und die werden das feiern, oder? Die werden das 100% feiern.
Ja, da bin ich gespannt. Da kommst du wieder und erzählst uns, wie die Reaktion ausgefallen ist.
Das mache ich gerne, ja.
Pavel, ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke in deine super spannende Arbeit hinter Gittern. Danke, dass du da warst.
Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du auf kirchenfernsehen.de und auf redaktion-kipp.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.